An diesem Mittwoch, den 8. April 2013 um 16 Uhr und fast eine Minute begrüßt Sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Wir hatten ja am 27. März bereits den ersten Bürgermeister der Stadt Ulm in dieser Plattformsendung zu Gast, Herrn Gunter Zisch. Ende 2012 waren Herr Oberbürgermeister Ivo Gönner und die Kulturbürgermeisterin Frau Iris Mann zu Gast. Daher freuen wir uns ganz besonders, dass wir heute den vierten aus der Reihe der Ulmer Bürgermeister begrüßen können, Herrn Alexander Wetzig. Herr Wetzig leitet den Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt. Außerdem ist er ein begeisterter Tango-Tänzer und legt als DJ gerne gepflegt auf. Um was es im Leben und Wirken von Alexander Wetzig so alles geht, darf er uns in der kommenden knappen Stunde selber mitteilen. Ganz herzlich willkommen im Studio von Radio Free FM, Herrn Alexander Wetzig, Baubürgermeister der Stadt Ulm.
Grüß Gott, Herr Hoog.
Ja, willkommen. Es freut mich, dass Sie den Weg gefunden haben in unser Studio. Sie haben auch den Weg in die Politik gefunden. War das Ihr ursprünglicher Wunsch, Beruf, Traumberuf, oder sind Sie ursprünglich auf dem Weg gewesen, Lokführer zu werden oder so?
Ah, ganz bestimmt nicht. Wobei das mit der Politik ja so eine Sache ist. Es geht eigentlich jetzt mir und ging mir dann nie in meinem jetzigen Amt um das politische Amt, sondern ich sehe das eigentlich als ein fachliches Amt und nicht so sehr ein politisches Geschäft, sondern es geht immer um Stadtgestaltung und damit ja um ganz vordergründig um Sache, ja, um Sachthemen.
Sie kommen quasi aus der Architektur.
Ja, ich habe Architektur studiert, Städtebau und Stadtplanung, aber davor Kunstgeschichte. Ich wollte nicht von Anfang an ein Baubürgermeister werden, ja, oder Architekt, ja, sondern eigentlich habe ich mich sehr stark mit Geschichte befasst, mit Architekturgeschichte besonders. Und mit der Zeit kam ich dann drauf, ja, dass ich doch gerne dann auch selbst, ja, gestalten möchte und nicht nur über das Gestalten anderer nachdenken und schreiben und gegebenenfalls auch reden. Lieber selber machen. Ja. Und dann bin ich in die Architektur gewechselt, ins konkrete Tun.
Das heißt, Sie haben die Kunstgeschichte im Prinzip schon vollendet. Was hätten Sie damit anfangen können beruflich?
Gute Frage, auf die ich keine gute Antwort habe. Da sind ja die Beschäftigungsmöglichkeiten nicht so viel. Ja, der eine wird Schriftsteller, der andere geht ins Museum. Ja, viele halten sich mit was auch immer über Wasser. Die Arbeitsplatzsituation bei Kunsthistorikern, ja, ist schwierig. Ja. Aber das war nicht der Punkt. Nein, ich weiß ganz gut, ich hatte ein Schlüsselerlebnis, das war irgendwann während meines Studiums als Kunsthistoriker, wo es mir plötzlich eng wurde in der Brust. Ja, ich saß in einem großen Saal, ja, vor einem Apparat von Büchern, um mich herum gebeugte Rücken, die alle auch über Büchern, ja, ihren Rücken beugten, ja, ihre Notizen machten. Und ich dachte mir, ist das deine Zukunft? Kann es das sein? Und dann gab ich mir sofort die Antwort, nein, ganz bestimmt nicht. Und in dem Moment bekam ich fast keine Luft mehr. Und ich habe diesen Büchersaal verlassen. Das war damals in München. Ja, und am nächsten Tag bin ich zur Technischen Universität und habe mich um die Aufnahmebedingungen für das Architekturstudium gekümmert.
Sie wollten gestalten und haben in München dann weiter studiert. Wann haben Sie zum ersten Mal richtig gestalten können und dürfen?
So richtig gestalten können dürfen dann nach dem Studium, ja, wo ich zunächst in einem privaten Architektur gearbeitet habe. Und da war ich dann in der Stadtsanierung tätig. Ich weiß noch gut, das war in Dinkelsbühl, in diesem kleinen, schönen, romantischen Städtchen da in Franken. Und es war sehr schön, die Zeit dort. Ja, die Beschäftigung mit all den Themen im Kleinen eigentlich, mit denen ich jetzt als Ulmer Baubürgermeister seit über 2 Jahrzehnten im Großen zu tun habe. Straßen- und Platzgestaltung, Modernisierung und Sanierung, ja, von Gebäuden. Das Neubauthema war natürlich in der Sanierung in Dinkelsbühl nicht angesagt, aber doch vieles, die Auseinandersetzung, ja, mit der gebauten Stadt, hatte ich damals, unmittelbar nach dem Studium.
Waren Sie dann mehr in der Entwurfsplanung tätig oder auch in der Bauleitung?
Ich war mehr in der Planung, in der Bauleitung nicht so sehr. Ab und zu hat man dann nachgesehen. Aber wir waren ja nicht als Beauftragter für die Sanierung in Dinkelsbühl dort Teil der Verwaltung. Wir waren ein externes Planungsbüro. Also, ja, wir haben die Pläne gemacht. Ich habe dann bis hin zu Pflasterzeilen, ja, die ich da schön aufs Papier gebracht habe, ja, und wie die liegen sollen, mich darum gekümmert. Das andere Administrative hat die Verwaltung erledigt.
Und dann haben Sie sozusagen die Seiten gewechselt und sind Ihrerseits in Politik und Verwaltung eingetreten. Wie kam das?
Zunächst noch nicht in die Politik, sondern man muss ja das Geschäft erstmal auch in der Verwaltung von der Pike auf lernen. Und dann habe ich nochmal eine Art Nachstudium, ein Verwaltungsstudium, das ist eine sogenannte Referendarzeit gemacht. Die gibt es auch im technischen Bereich, bei den Architekten und Planern, sowie bei den Juristen. Da ist es Pflichtaufgabe. Und das habe ich dann, das dauerte 2,5 Jahre und danach war ich in München im Innenministerium, Referent für Städtebau, über 6 Jahre. Und da habe ich auch sehr, sehr viel gelernt, aber noch nicht an der kommunalen Front, wie ich gerne sage, sondern im Ministerium, also in der Etappe, wo man aber dann gleichzeitig einen großen Überblick über das Ganze immer hat und den Zusammenhang, den großen Zusammenhang, gerade auch im rechtlichen Bereich. Das hat mir viel geholfen, das war eine hervorragende Grundlage für die spätere Tätigkeit dann kommunal.
Sie sind dann irgendwann aus Bayern weggegangen. Wieso das? Aus Überzeugung oder war das völlig was ganz anderes?
Es war aus Überzeugung, aber nicht, dass ich aus Bayern weggegangen wäre oder wollte. Nee, das, wenn man so will, Ulm war die erste Stadt jenseits der bayerischen Landesgrenze. Ja. Da fiel dann der Schritt nicht so schwer. Nein, was ich immer schon wollte, war, in eine Stadt, in eine Kommune zu gehen und Verantwortung in einer Kommune zu übernehmen. Ja, Lebensraum zu gestalten. Und das ist in einem Ministerium nicht möglich. Da ist man in der Etappe. Ja. Da hat man mit den Arbeiten anderer zu tun. Da schafft man Rahmenbedingungen. Da arbeitet man an Gesetzesänderungen, an Verwaltungsrichtlinien, an der Umsetzung von technischen Vorschriften in die konkrete Praxis der Baurechtsämter der staatlichen und der kommunalen. Das ist das Thema dort. Und das hat mich auf Dauer nicht befriedigt. Das war wichtig, das zu lernen. Zu wissen, wie spielt man dort, auf dieser Seite der Musik. Ja, aber ich wollte Musik selber machen. Und deswegen dann immer gleich der Drang zur Kommune. Und nach 6, 7 Jahren habe ich mich dann an verschiedenen Städten beworben als Stadtplaner. Und zwar als Chef einer Stadtplanung. Naja, und dann wurde es Ulm.
Wie kommt man dann hier so rein? Muss da der Gemeinderat entscheiden oder wer holt jemanden aus diesen vielen Bewerbungen dann heraus?
Das ist wie immer in Ulm der Gemeinderat, der solche verantwortlichen Positionen besetzt. Ich kann mich gut erinnern, ich bin von München aus mit dem Zug nach Ulm gefahren, stieg am Bahnhof aus und mein erster Weg führte über die Bahnhof- und Hirschstraße, über den Münsterplatz, der damals noch Parkplatz war, über die neue Straße, die damals noch Stadtautobahn war, ins Rathaus. Eigentlich wollte ich auf halbem Weg schon umdrehen, dachte mir, ist ja eine Katastrophe hier. Es war 1985, da sah es richtig schlimm aus. Aber dann fast hätte ich den Mut verloren. Zum Glück habe ich ihn nicht verloren und ich bin weiter ins Rathaus und habe mich dort vorgestellt und dann kam ich in eine nächste Runde und dann kam ich im damaligen Bauausschuss zur ersten Vorstellung, das war die zweite, da hat man mich dann weitergebracht in den Gemeinderat, in die Endauswahl. Und dann, das war die dritte Reise nach Ulm und dann im Gemeinderat wurde ich dann gewählt.
Sie sahen die Herausforderung und Sie haben sie angenommen.
Ja, wenn man so will. Ich dachte mir, es ist gescheiter, in eine Stadt zu kommen, wo es noch viel zu tun gibt, als eine, wo alles schon erledigt ist und wo du nur noch abstauben brauchst.
Sie wurden zunächst Leiter des Amtes für Stadtplanung in Ulm und dann 1991 zum Bürgermeister gewählt, auch vom Gemeinderat.
Ja, genau.
Was
gar nicht von Anfang an so vorgesehen war meinerseits. Zunächst dachte ich mir, jetzt bist du in Ulm und bist in der Stadt der richtigen Größenordnung, die ist überschaubar, da gibt es spannende Aufgaben, ist auch eine attraktive Stadt, die von ihrem ganzen Gepräge, ihrer Geschichte, ich meine, ich kam ja aus der Kunstgeschichte auch und aus der Architekturgeschichte und als Ulm, als ehemalige Freie Reichsstadt, ist natürlich toll. Ja, ein super Ort, um da zu arbeiten. Ja, und dachte mir, so nach einigen Jahren kannst du dann vielleicht dich in eine größere Stadt bewerben, um dann dort Chef der Verwaltung zu werden. So. Aber dann ergab sich die Gelegenheit, in Ulm eine Stufe höher zu gelangen und dort die Gesamtverantwortung zu übernehmen. Und um die ging es mir immer, eine gesamte Verantwortung zu übernehmen in der Bauverwaltung einer Stadt.
Das war das Jahr 1991 und seither sind Sie in dieser Position und fühlen sich wohl so.
Jetzt sage ich ganz salopp, ich fühle mich da wirklich sauwohl. Es ist ein wunderbarer Job, aber Job ist der falsche Ausdruck. Es ist eine wunderbare Arbeit. Manchmal nenne ich das auch eine Gnade, dass man eine solche Arbeit, die so einen großen Bogen umspannt, als Arbeit hat in seiner Verantwortung. Es gibt wenig Tätigkeiten, wo man so vieles ja, auf seinem Tisch hat, ja, was man erledigen kann und wo man auch sehr auch den Erfolg und Misserfolg ja, seiner Arbeit sieht und erlebt. Man ist mittendrin ja, im städtischen Leben ja, und das ist wunderbar. Ich liebe meinen Beruf.
Sie haben vorhin schon das Wort geprägt, Musik machen. Und Sie haben ja auch wirklich mit Musik zu tun und sind tatsächlich auch DJ, haben deswegen auch heute die Musik selber mitgebracht für diese Sendung. Und Sie haben ganz bewusst auch ein bisschen eine Zeitreise eingebaut.
Ja, es spricht sich, fürchte ich, fast ja schon etwas rum. Ich bin ein bekennender Tango-Fan. Tango Argentino, der eigentlich Tango Rio Platense vom Rio de la Plata ja, kommt. Aber die Argentinier, die aus Buenos Aires, die haben das bessere Marketing gemacht. Ja. Und auf der anderen Seite des Flusses, die in Uruguay und in Montevideo, die haben das ein bisschen verschlafen. Deswegen spricht man vom Tango Argentino. Und da bin ich ein, wie ich sagte, bekennender Fan. Ich sammle Musik. Ja, seit Jahren bin ich da engagiert. Ich tanze sehr gerne und ich lege auch auf. Ja, das beides ja, ergänzt sich zueinander. Und bin in einem kleinen Verein auch mittätig. Ja, Donau Tango heißt der Verein, ja, hat seine Homepage, da kann man dann sehen, was wir machen. Und da fördern und unterstützen wir die Kultur des Argentino, Tango Argentino, ja, hier in der Region. Ist ja Weltkulturerbe in der Zwischenzeit, der Tango Argentino. Und da gibt es jetzt schon wieder in nächster Zeit ja, ein schönes Konzert, wo wir mitgewirkt haben in der Vorbereitung. Das machen wir mit dem Ulmer Donaubüro zusammen in Kooperation, der kleine Verein Donau Tango. Mit dem Donaubüro, wo ein osteuropäisches Ensemble mit einer Sängerin, ja, die in Berlin lebt, Oana Catalina Kitsu, am 18. Mai im Ulmer Museum im Lichthof ja, ein wunderschönes Konzert ja, dort gibt, das sich nennt Bukarest Tango. Und dort werden Tangos der Zwischenkriegszeit, der 30er und 40er Jahre, vor allem der 30er Jahre, gespielt und gesungen. Aber nicht nur Tangos, auch noch anderes Liedgut aus dieser Zeit. Bukarest war das Paris des Ostens ja, zwischen den Kriegen. Wir wissen das alles nicht mehr. Das ist ja nach dem Krieg alles verschütt gegangen. Diese Kultur, diese osteuropäische ja, in diesen großen Städten, die uns aber eigentlich ganz vertraut ist. Ja. Und daran wollen wir anknüpfen. Und das passt doch super zur Donaustrategie Ulms. Und es war auch unsere Idee, ja, da mal so ein Band die Donau hinunter über den Tango zu knüpfen zwischen Ulm und Bukarest. 18. Mai, 19.30 Uhr, Lichthof des Ulmer Museums. Hinkommen, hinhören, mitmachen und anschließend kann man sogar tanzen.
Und ab wie viel Uhr legen Sie denn dort auf?
Wahrscheinlich so ab 22.30 Uhr. Also es beginnt um 7:30 und dann ist erstmal ja, bis um ja, 9:30 das Konzert. Dann ist eine kurze Pause, wo man dann ja, also ummöblieren muss, damit man eine kleine Tanzfläche hat im Lichthof. Also müssen wir sehen. Ich denke, so gegen 10 Uhr wird dann getanzt.
Und unsere musikalische Illustration heißt wie?
Das ist von Oana Catalina Kitsu. Ist ein längerer Titel auf Rumänisch, den ich auf Rumänisch natürlich jetzt nicht gut zitieren kann. Er beginnt mit Sub Balkon, Oiti am Cantat und so weiter und so fort. Ja, das Rumänische ist ein bisschen schwierig. Ja. Also beginnt mit Sub Balkon, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Hinhören. Der Titel ist nicht so wichtig. Die Musik. Und das war Oana Catalina Kitsu auf der Konserve. Live können Sie Oana hören am 18. Mai, wie gesagt, um 19.30 Uhr im Lichthof des Ulmer Museums, zusammen mit ihrem Ensemble zum Thema Bukarest Tango, eine musikalische Reise die Donau hinunter nach Bukarest. Einfach kommen, zuhören, mittanzen. So gegen 10 Uhr kann man dann nach dem Konzert auch, ja, wenn es in den Beinen juckt und man Lust hat zu tanzen, kann man dann zu den Klängen ja, von Oana Catalina Kitsu ja, auch Tangos tanzen und zu der Musik, die dann der Baubürgermeister, der in dem Fall dann nicht als Baubürgermeister da ist, ja, sondern als DJ auflegt. Tangos aus Osteuropa.
Alexander Wetzig bei Radio Free FM. Aber Sie sparen natürlich der Stadt dadurch ein bisschen Geld, dass Sie eben persönlich Hand anlegen.
Genau, wir sind ja eine sparsame Verwaltung. Wir legen selbst Hand an. Ja, wir holen uns dann nicht die Fremden, ja, die dann die Honorare beziehen. Wir sagen, das können wir schon selber. Und das sind ja auch ein musikalisches Rathaus, wie man weiß. Ja, der erste Bürgermeister ist Schlagzeuger, der Baubürgermeister, der zweite Bürgermeister, also ich, ja, ist auch Tango-DJ. Was will man mehr?
Dann gibt es noch eine Kulturbürgermeisterin, die muss sowieso musikalisch sein.
Genau, ja, so sind wir insgesamt ja wirklich mit der Kultur und von der Kultur durchdrungen. Und ja.
Also Bürgermeister Alexander Wetzig legt auf. Jetzt legen wir mal die Hauptabteilungen offen, die Ihnen sozusagen unterstehen.
Ja, also hinter dem Begriff Hauptabteilungen verbergen sich eigentlich thematisch die großen Arbeitsfelder. Die Themenschwerpunkte, mit denen ich in meiner Verantwortung ja, im Rathaus zu tun habe. Und da gibt es drei ganz große Schwerpunkte. Und daneben gibt es noch etwas kleinere, aber auch selbstständige ja, Einheiten. Die drei großen, ja, das ist einmal Stadtentwicklung, Umwelt und Baurecht. Das ist alles das, was mit Städtebau und Stadtplanung zu tun hat. Also wenn es um neue Baugebiete geht, um Stadtsanierung, um die Innenentwicklung, um die Gestaltung von Straßen und Platzräumen in der Planung, um den neuen Wohnungsbau, ja, um die Entwicklung der Universität. Ja, alles das, ja, was über das einzelne Grundstück hinausgeht, das ist in dieser Hauptabteilung Stadtplanung, Umwelt, Baurecht, die auch noch die Baugenehmigungen ja, erledigt. Der zweite große Bereich ja, ist dann alles, was mit dem öffentlichen Raum im Bauen zu tun hat. Also Straße und Platz, sage ich mal, und Grün. Ob das die Friedrichsau ist, da ist dann unsere Grünflächenabteilung zuständig in der großen Hauptabteilung, ja, oder ob das die Straßenplanung, Verkehrsplanung, ja, Verkehrsentwicklungsplanung ist, also der Zusammenhang, wo brauchen wir welche Straßen, ja, oder aber ob es ja um das Flicken ja, von Löchern geht ja, in den Straßen.
Die Schlaglöcher des Frühlings 2013 genau so, sind ja, häufig und riesig.
So, genau so. Und gerade in diesem Winter ja, sind sie ganz heftig, erleben wir ja tagtäglich. Das ist der zweite große Bereich. Öffentlicher Raum, Straße, Platz und Grün, sage ich mal. Da ist dann auch noch die Vermessung mit dabei. Ja. Und da gehört es dann auch noch der Tiergarten mit dazu im Rahmen unserer Grünflächen. Das ist dieser Bereich. Und dann gibt es noch viele andere, ja, weitere Bereiche, aber einen großen Bereich ist der dritte Schwerpunkt, ist der Hochbau, also das eigentliche städtische Bauen für Gebäude. Ja, ob das Schulen sind, Kindergärten, Verwaltungsgebäude, ja, Sonderbauten wie das Museum, eine neue Bibliothek oder ein neues Stadthaus, ja, das alles macht unser Gebäudemanagement, wie man das heute so neudeutsch nennt, eigentlich kein wirklich schöner Begriff, weil das geht ja nicht nur um Management. Da geht es ja um Baukultur und es geht, denke ich, um Gebäude, wo auch eine Stadt ja, sich selbst auch darstellt. Öffentliches Bauen ist eigentlich immer was ganz Besonderes. Kann man nicht vergleichen mit dem privaten Bauen. Aber sei es drum, es heißt halt heute Gebäudemanagement. Und die Menschen bei uns im Gebäudemanagement, meine Kolleginnen und Kollegen, die bauen diese städtischen Gebäude, die wir alle kennen, wo wir unsere Kinder in die Schule bringen, in den Kindergarten, wo wir heiraten im Standesamt ja, und. Das machen die dort. Und das ist eigentlich der ganz große Bereich, der mit diesen drei Hauptabteilungen ja, unserer Tätigkeit. Und dann gibt es natürlich noch weiteres. Ja, man glaubt es ja gar nicht und ich jetzt auch gar nicht mehr träumen und vorstellen können, dass ich dafür auch mal zuständig bin. Zum Beispiel ja für den Friedhof oder dass ich für die Ulmer Feuerwehr zuständig bin. Man lernt dann plötzlich Dinge kennen, ja, von denen man gerade wusste, wie sie geschrieben werden. Ja. Aber was sich dahinter verbirgt, gerade im Feuerwehrbereich, ja, das ist ja manchmal schon sehr komplex. Manchmal hat es auch fast eine Geheimsprache. Ja. Aber das gehört halt auch dazu. Und es macht ja auch Spaß, wenn man immer wieder mit solchen Dingen zu tun hat. Und man lernt dabei unheimlich viel. Und Ulm ist eine Stadt in einer Größe, die noch so überschaubar ist, dass man in meinem Amt diesen gesamten Bereich in der Verantwortung hat. Ja, also vom Grün über die Straße, über das Baurecht, ja, über den Hochbau, ja, bis hin, wie gesagt, zum Tiergarten. Das ist doch toll. In anderen Städten ist das ja, in den großen Städten ist das alles separiert und man kriegt immer nur ein Stück vom Kuchen. Und ich habe den ganzen Kuchen auf dem Teller.
So ist man fast noch so Wissenschaftler wie im 16., 17. Jahrhundert, wo man Medizin und Jura sozusagen beides beherrscht hat. Und Sie beherrschen ja auch die Architektur, die Kunst und eben auch den rechtlichen Aspekt.
Naja, also mit dem Beherrschen ist es so eine Sache. Ich glaube nicht, dass ich das alles beherrsche, ja? Ja, aber ich habe Verantwortung dafür. Ja? Und das ist dann doch was anderes.
Die Stadt Ulm, haben wir jetzt also mitgekriegt, ist auch untere Baurechtsbehörde, aber das ist jetzt mal nur so nebenbei, das klar gehört dazu. Also der Gemeinderat muss Einvernehmen erteilen und dann die Baurechtsbehörde ist so wie auf einem kleinen Dorf das Landratsamt.
Genau.
Aber das ist jetzt weniger interessant für uns. Ich würde jetzt gerne mal wissen, gibt es hier in Ulm viele Gebäude, die so quasi als Werk der Baukunst gelten, die diese sogenannte Gestaltungshöhe aufweisen? Oder sind wir da eher arm gesät in Ulm? Wie sieht es aus?
Also im historischen Bereich haben wir, denke ich, schon einiges. Da hat der Krieg doch noch manches stehen lassen, ja, und hat den Krieg überdauert und wurde auch schön saniert. Da muss ich jetzt nicht gerade nur auf das Münster oder auf das Rathaus verweisen. Da gibt es schon viele andere wunderbare historische Gebäude, um die wir uns sehr gekümmert haben und die zeigen und ein Zeugnis ablegen von der hohen Baukultur der alten freien Reichsstadt Ulm und von einer selbstbewussten Bürgerschaft, die sich auch dargestellt hat, die sich auch in ihrem Bauen geäußert hat und ausgedrückt hat. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass Bauten der Gemeinschaft, und das sind öffentliche Bauten, es sind Bauten der Gemeinschaft, es sind nicht Bauten von irgendwelchen Verwaltungsmenschen oder von Politikern. Es sind Bauten für den Bürger und auch letztlich von den Bürgern. Bauten der Gemeinschaft, dass die was Besonderes sind, dass sie einen besonderen Anspruch haben und deswegen auch Baukultur ausdrücken. So. Und im modernen Bauen, denke ich, haben wir es geschafft, daran anzuknüpfen, seit 2-3 Jahrzehnten. Ja, eigentlich seit dem Beginn der 80er Jahre. Und es war noch lange vor meiner Zeit, wo auch mein Vorgänger, Helmut Schaber, sich sehr bemüht hat um qualitätvolles, sehr modernes Bauen in der Stadt. Ich denke, das ist ein Stück weit Tradition in Ulm, dass man sagt, wenn wir was machen, dann machen wir es gescheit. Wir bauen was Anständiges und nicht bloß Höhe mal Breite mal Euro oder es darf nichts kosten, soll aber doppelt so groß sein und wir zahlen nur die Hälfte. Nein. Qualität vor Quantität. Und die Resonanz, die wir ja in der Zwischenzeit, wie alle wissen, aus der Umgebung, und zwar nicht nur der näheren, sondern auch der weiteren, bekommen aus Deutschland, vielleicht sogar auch außerhalb von Deutschland, zu unseren neuen Bauten. Ob das Stadthaus ist, die Zentralbibliothek von Gottfried Böhm, ob es das ist, was in der neuen Straße entstanden ist, an neuen Gebäuden. Aber auch nicht nur diese, sage ich mal, herausragenden Objekte, sondern auch was entstanden ist in kleinerem Maßstab in der Innenstadt oder im größeren an der Universität oben, wo nicht wir als Stadt bauen, sondern das Land und andere. Aber auch wir im Science Park in der Zwischenzeit. Diese Bauten, diese neuen modernen Bauten, die haben eine moderne Baukultur in Ulm definiert und geprägt und die wird sehr wohl wahrgenommen außerhalb von Ulm. Und das ist ein Stück weit schon ein Markenzeichen von Ulm geworden und ein Teil auch unserer Identität, dass Ulm eine so moderne und zukunftsoffene Stadt ist, die sich den Herausforderungen der Zukunft stellt, der neuen Bauaufgaben, die man, und da bin ich fest überzeugt, nicht mit formalen Mitteln der Vergangenheit lösen kann.
Das Stadthaus musste ja eine Zeit lang doch sehr um Anerkennung kämpfen, wird von manchen so als die schönste Bausünde Deutschlands bezeichnet. Wie standen Sie denn am Anfang dieser Idee gegenüber, an dieser Stelle so ein Gebäude hinzustellen? Und wie hat sich für Sie persönlich jetzt ins Leben sich selber katapultiert?
Ich war davon immer begeistert. Vom ersten Augenblick an war ich sagen, ein Triebtäter, der für dieses Haus gekämpft hat. Und da musste man mich gar nicht erst anschieben und sagen, du bist jetzt hier in der Verwaltung. Ich war damals Stadtplanungsamtsleiter, also noch nicht in der ersten Reihe derjenigen, die das Projekt entwickelt haben. Ja, das war der Gemeinderat und das war die Bürgermeisterriege mit dem damaligen Oberbürgermeister Ernst Ludwig und mit Helmut Schaber als Baubürgermeister. Ich war Stadtplaner, also Ausführender. Da könnte man sagen, das ist jetzt mein Job. Ja, du musst jetzt dich darum kümmern, dass hier das Baurecht geschaffen wird für dieses Haus, für dieses Stadthaus. Das war natürlich meine Aufgabe, aber das war in dem Fall bei mir jetzt nicht Pflicht, sondern es war tiefste innere Überzeugung, dass genau dieses Haus und diese moderne Architektur die richtige Antwort ist an dieser Stelle auf die Aufgabenstellung.
Was kann denn die Stadt planerisch selber erbringen und in welchem Moment holt sich die Stadt einen Architekten oder einen Fachingenieur hinzu?
Das ist das sowohl als auch, wie gesagt, wir machen selbst manches. Das sind aber eher die kleineren Aufgaben. Es kommt schon mal vor, dass wir einen kleineren Kindergarten selbst planen, mit unserer Mannschaft und mit den Architektinnen auch, die es bei uns gibt. Aber wenn es größere Aufgaben sind, dann vergeben wir eigentlich diese Aufgaben an die freien Kolleginnen und Kollegen, über einen Wettbewerb beispielsweise. Und natürlich bei den ganz großen Aufgaben wie einer neuen Bibliothek oder bei einer Museumserweiterung oder bei dem Neubau eines Verwaltungsgebäudes, da geht es ganz selbstverständlich nur durch Vergabe an Dritte, an externe Büros und eben einen vorgeschalteten Wettbewerb. Wir haben schon genug damit zu tun, umzubauen, zu erweitern, zu sanieren, den Bauunterhalt zu organisieren, sozusagen das laufende Tagesgeschäft im Bauen zu erledigen. Wenn es dann um die einzelnen Bauprojekte geht, abgeschlossene Projekte, da muss man dann mit den freien Kollegen arbeiten, denn wir können nicht unsere Verwaltung in ihrer Kapazität daran orientieren, was gerade an Aufgaben ansteht, sondern dann muss man eben sich entsprechende Leistungen dann zukaufen. Und eben, und dazu gibt es ja die freie Architektenschaft, und mit denen zusammen das machen. Aber auch nicht nur. Wichtig ist auch, dass die Kolleginnen und Kollegen ja auch selbst in der Verantwortung auch solche Aufgaben mal machen können, damit sie dann auch Erfahrungen sammeln diesbezüglich. Weil wenn man mit freien Architekten zusammenarbeitet, muss man ja auch dort, ist man im Controlling tätig, man ist Partner des freien Architekten und die Verwaltung übernimmt die Bauherrenfunktion fachlich. Ja, das kann man aber dann nur dann tun, wenn man auch entsprechende Erfahrung hat. Und die Erfahrung gewinnt man im eigenen Bauen. Ja, da kann man auch sehr gut die planerische Arbeit des freien Kollegen besser beurteilen.
Also es ist im Prinzip die Bedeutung des Gebäudes, die Größe, die darüber entscheidet, ob man es selber macht oder ob man es vergibt.
Letztlich, auf einen schlichten Satz gebracht, ist es so. Also je größer, je bedeutender, umso selbstverständlicher nach außen gegeben.
Wenn Sie einige wichtige Gebäude Ulms beschreiben müssten, wie würden Sie jetzt zum Beispiel gratis erwähnte die Bibliothek beschreiben?
Als einen wunderbaren, modernen Bauen im historischen Rathaus, der auf der einen Seite konsequent mit modernen Materialien, mit Stahl und Glas und mit Beton dort diese Funktion erfüllt, auf der anderen Seite aber in seiner Form sich perfekt in die städtebauliche Umgebung einfügt und die Stadt an der Stelle weiterbaut, der auch den Stadtraum neu artikuliert und von daher eben nicht nur eine optimale Funktions- und Programmerfüllung ist, wie es oftmals ein moderner Bau ist, sondern eben auch ein Haus ist, das die Stadt neu und weiterbaut an dieser Stelle.
Direkt nebenan das Rathaus?
Genau, eben. Neu und weiterbaut. Aber das Haus nimmt auch, das mag vielleicht seltsam klingen, aber es nimmt auch Rücksicht auf das Rathaus. Es dominiert das Rathaus nicht.
Inwiefern können die jetzt korrespondieren? Das Rathaus hat ja so seine eigene Historie, ist ja wirklich ein Kunstwerk.
Ja, und das neue Haus, ob das ein Kunstwerk ist, das werden spätere Generationen beurteilen. Ist jetzt nicht unsere Aufgabe. Aber das ist eine Aussage unserer Zeit, so wie das Rathaus eine Aussage der vergangenen Jahrhunderte ist. Und die korrespondieren miteinander, die reden miteinander und sagen, Ulm ist nicht nur Vergangenheit. Ulm ist auch Zukunft. Und ich, Bibliothek, ich formuliere das moderne Ulm und das in der Nachbarschaft zum Alten. Und nur aus beiden wird ein Schuh draus. Denn die Stadt und die Identität der Stadt ist Geschichte, Gegenwart und Zukunft, die Offenheit für die Zukunft.
Eine quasi Dauerbaustelle ist ja das Münster.
Ja, ganz genau. Zum Glück ist es, was heißt zum Glück, aber ist sie nicht in unserer unmittelbaren, direkten Verantwortung als Stadt.
Wollte ich gerade fragen, haben Sie mit dem Teil was zu tun?
Ja, oder wir ist haben das was zu tun. Es gibt natürlich das Münsterbaukomitee, das sich kümmert als ein Gremium, das getragen wird von der evangelischen Gesamtkirchengemeinde und wo die Stadt vertreten ist und die Fraktionsvertreter und der Münsterbauverein, der private, der das Münster und seine Sanierung permanent unterstützt, in ganz hervorragender Weise. Denn das Münster ist ja eine Bürgerkirche. Ja, und deswegen ist die Bürgerschaft da auch dabei und in der Verpflichtung und Verantwortung und bringt sich auch ein. Und auch die Stadt und die Verwaltung. Und ich bin da auch in dem Münsterbaukomitee. Aber natürlich, das Geschäft macht die Münsterbauhütte. Und die Münsterbauhütte ist eine Organisation der evangelischen Kirchengemeinde.
Wir werden uns gleich weiter bewegen zum Bahnhof runter. Bis dahin dürfen Sie wieder Musik auflegen.
Ja, So viel Zeit haben wir ja nicht, deswegen wollen wir nicht zu viele unterschiedliche Musikrichtungen hier senden. Wir bleiben beim Tango, finde ich. Ja. Und da machen wir jetzt eine kleine Tango-Zeitreise. Ach, ich würde ja am liebsten jetzt hier den ganzen Nachmittag als DJ auftreten und hier Musik auflegen. Aber wir gehen zurück in die 30er Jahre. Wir waren nämlich vorher bei der Oana, waren wir in den 30er Jahren in Osteuropa, in Bukarest, in Paris des Ostens. Und der Tango, der kam aus Buenos Aires ja nach Paris. Und jetzt gehen wir quasi von Bukarest über Paris, gehen wir nach Buenos Aires. Und zwar dort in die 30er Jahre, nämlich in das Jahr 1938. Zu einem der ganz Großen, der den Tango in den späten 30er Jahren richtig vorangebracht hat, der eine Sensation war. Und dieser Mann hieß Juan D'Arienzo, einer der wirklich ganz, ganz Großen. Der hat, ich glaube, 2.000 bis 3.000 Titel geschrieben, ist wirklich einer der ganz Großen, man wird es gleich hören, der einen sehr rhythmischen Tango entwickelt hat. Und den Titel, den ich jetzt hier auflege oder den unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erleben werden, der heißt La Bruja. Das heißt ganz schlicht die Hexe. Mag man sich auch immer was drunter vorstellen. Ja. War das nicht eine schöne Hexe? La Bruja von Juan D'Arienzo, ein Tango von 1938, direkt aus Buenos Aires, Herr Hoog.
Alexander Wetzig, unser Baubürgermeister. Ich glaube, wir machen in der Zeit zwischen Weihnachten und Heilig Drei König mal gemeinsam eine Tango-Sendung. Das würde mich reizen.
Gerne, mich auch. Bin dabei.
That's in the contract.
Wunderbar.
Ja. Herr Wetzig, wir hatten im Vorfeld zur Sendung ein paar Anfragen zu diesem Container, der mit einer Fastfood-Kette zu tun hat, so in Richtung Bahnhof. Der hat eine Kubatur von wohl über 1000 Kubikmetern soll da eine relativ lange Zeit verbleiben, 23 auf 9 Meter Größe. Macht es Sinn oder gibt es da Alternativen? Von welcher Zeitachse reden wir da?
Naja, Sinn macht es natürlich. Ja, wir können gar nicht anders, sonst hätten wir es ja auch nicht. Die Zeitachse ist ganz einfach. Das sind knappe 3 Jahre etwa, wird dieser Container dort stehen. Und warum steht er dort? Auch das ist ganz einfach. Man muss sich vorstellen, da ist ein Unternehmen, in dem Fall das Unternehmen McDonald's, das sitzt in der Bahnhofstraße und die haben dort einen Mietvertrag und die haben ihre Kundschaft. Ja, und die Kundschaft freut sich, dass McDonald's dort ist und dass man dort Hamburger kaufen und essen kann. Und wir haben das Haus gekauft und andere Häuser in der Nachbarschaft als Stadt, weil wir dort ein großes innerstädtisches Projekt entwickeln wollen, nämlich die sogenannten Sedelhöfe, ein neues Innerstadtquartier mit Einkaufen, Wohnen, Arbeiten. Da entsteht ein super neues Stadtviertel. So, jetzt wenn man so ein Haus, und dazu müssen aber die alten Häuser des Wiederaufbaus, die sind nicht so toll, müssen weichen. Da sind aber Menschen drin, das sind Mieter, die haben ihre Mietverträge und die wollen ihre Geschäfte weiter betreiben. Und das wollen sie möglichst an der Stelle, wo sie gerade sind und nicht irgendwo. Weil dann verläuft ihnen nämlich die Kundschaft. Und die Kundschaft wiederum erwartet, dass sie ihre Hamburger dort bekommt, wo sie bisher auch bekommen hat. Und deswegen mussten wir in der unmittelbaren Nachbarschaft einen Standort suchen. Und das ist dieser Standort mitten in der Bahnhofstraße. Da bleibt immer noch Platz genug, um dran vorbeizulaufen. Und natürlich ist es jetzt nicht das städtebauliche, das Highlight in den 3 Jahren. Aber die Aufregung konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, die man hier hatten. Denn also wer ein bisschen zurückdenkt, das Gedächtnis ist leider etwas kurz, in der Bahnhof und in der Hirschstraße hatten wir immer schon, wenn Baumaßnahmen waren in der Nachbarschaft, diejenigen, die dort von den Baumaßnahmen ursächlich betroffen waren oder selbst gebaut haben, denen in der Straße selbst entsprechende Möglichkeiten angeboten, dort übergangsweise, wenigstens teilweise ihre bisherigen Aktivitäten, zum Beispiel Handelsflächen, einzurichten. Also da könnte ich jetzt eine ganze Liste von Projekten, die genauso groß oder noch größer waren, das ist immer ganz interessant, noch größer waren, könnte ich da erzählen. Aber das, wie gesagt, würde unsere Sendung etwas strapazieren.
Wenn wir jetzt weiterlaufen Richtung Bahnhof, da müssen wir die Unterführung durchgehen. Die ist, sagen wir mal, optisch jetzt auch nicht so ganz schön. Wird sich da was tun? Was tut sich überhaupt mit? Was tut sich mit dem Bahnhof?
Das ist ja nun wirklich keine Bereicherung des Stadtbildes. Da tut sich was, da muss sich was tun. Und das ist ein ganz wichtiges Element in unserem City-Bahnhof-Projekt, dass wir eine vernünftige, eine qualitätvolle, attraktive Verbindung zwischen der Bahnhofstraße und dem eigentlichen Bahnhof selbst bekommen. Ja, und dieses Element ist unter anderem ja, eine neue, helle, breite, großzügige Unterführung, die dann ja, in einen neuen Bahnhof führt, der auch ein neuer Bahnhof sein soll. Denn wir wollen ja diesen Bahnhof abreißen. Leider gehört er uns nicht, sondern der Deutschen Bahn, und die verkauft den bisher noch nicht. Und selber ist sie auch noch etwas unschlüssiger, ob sie einen neuen braucht. Da sind wir noch im Gespräch, aber wir sind da sehr optimistisch, die Signale sind ganz positiv. Und aus einer neuen Unterführung kommt man in einen neuen Bahnhof und in eine neue, weitere Passage unter den Gleisen zu den Bahnsteigen. Ein sehr anspruchsvolles, ambitioniertes Projekt, das sicherlich auch ja, über 100 Millionen Euro kosten wird. Ja. Aber das wird ja, über viele Jahre gehen. Das wird sicher ja, gute 10 Jahre brauchen. Wir sind schon einige Jahre unterwegs. Eigentlich wollten wir schon weiter sein, ja, als wir es heute sind. Aber wir sind halt nicht alleine. Wir haben es mit einer Einrichtung wie der Bahn zu tun. Das ist ein sehr großes Unternehmen. Die haben viele Probleme an vielen Stellen. Das wissen wir ja auch in Baden-Württemberg. Ja, und Ulm ist nur eine Baustelle, eine mögliche unter vielen. Und da ist es eben ein sehr komplexes Thema und braucht ein bisschen Zeit. Aber in dem Zusammenhang gibt es eine neue Unterführung und dann gibt es wirklich eine qualitätvolle Anbindung an die Innenstadt.
Also Dinge, auf die man sich freuen kann, Herr Wetzig. Wenn Sie auf Ihre bisherige Arbeit zurückblicken, was waren denn die Highlights? Wo sind Sie besonders stolz drauf und wo sagen Sie, oh, das würde ich aber heute vielleicht doch anders machen?
Ich glaube, das Highlight und das ganz besondere Element der Arbeit von mir im Rathaus, auf das ich persönlich auch ein bisschen stolz bin, aber es ist ja nie in dem Geschäft, das ich betreibe, die Arbeit eines Einzelnen oder eines Baubürgermeisters, sondern das ist wirklich Teamarbeit zwischen Politik, der Verwaltung, auch der eigenen, und dann nicht nur des Baubürgermeisters, sondern all denen, die da mitwirken, und jetzt sage ich auch der Bürgerschaft. Planung ist ein Gemeinschaftswerk, Stadtentwicklung ist. Ja, Sie werden es wahrscheinlich selber wissen, ja, da brauchen Sie gar nicht zu raten. Das ist die neue Straße, das ist die Ulmer neue Mitte. Denn Vergleichbares, das sage ich ganz unbescheiden und stolz, gibt es in Deutschland nicht. Keine Stadt hat es hingekriegt, obwohl sie viele das gleiche Problem haben, dass sie in den Innenstädten ja, Hauptverkehrsstraßen haben, die da nicht hingehören, die nach dem Krieg ja, dort geplant und gebaut wurden, die Innenstädte zerschnitten haben, die Verkehr in die Innenstadt hineingezogen haben, der da gar nichts zu suchen hat, der nur durchfahren will, die unerträgliche Verkehrsbelastungen ja, zu ertragen haben durch diese Straßen. Viele Städte haben versucht, so etwas ja, zu lösen und haben es meistens nicht geschafft. Ulm hat es geschafft. Und ich denke, darauf können alle stolz sein und das ist einfach super. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes, bemerkenswertes Projekt, ja, das auch über Deutschland hinaus Aufmerksamkeit erregt hat.
Und jetzt die Schattenseiten sozusagen, wo würden Sie sagen, das würde ich anders machen, da würde ich heute vielleicht das und das Rädchen so
manches
rüberdrehen?
Manches würde man gerne so im Nachhinein sagen, hätte man eigentlich schneller machen müssen, manches hätte man nicht so lange betreiben sollen. Ich will jetzt gar kein konkretes Projekt nennen, das überlasse ich eigentlich lieber denen, die danach kommen. Wir beschäftigen uns ja in unserem Tagesgeschäft eigentlich doch mehr mit dem, was vor uns ist, ja, als indem wir reflektieren über das, ja, was wir mal ja, veranstaltet haben. Deswegen habe ich ja auch meinen Beruf ja, in meiner Zielprojektion damals geändert.
Sie sind also nicht am Renommee ziehen oder am Resümee ziehen, sondern am Arbeiten, am Planen, am aktiv wirklich gestalten
weiterhin. Das ist eigentlich der Punkt, ja. Das Reflektieren über das Erreichte und das Geschaffene, dazu ist wirklich wenig Zeit. Ja. Und insoweit ist man dann eigentlich nicht unterwegs, ja, um darüber nachzusinnieren, ja, sondern um zu überlegen, ja, wie gehen wir unsere Herausforderungen jetzt an? Ja, wie machen wir das, so wie am Beispiel ja, dieses Bahnhofprojektes? Aber nur so lange werde ich ja nun auch nicht mehr im Rathaus sein und der Gemeinderat hat noch einen Vertrag mir bis 68 gegeben und das ist ja dann auch schon in 2 Jahren. Die Zeit läuft, das geht ja schneller als man denkt. Und dann ist vielleicht dann mehr Gelegenheit zu sagen, naja, also das hätte man würde man im nächsten Leben dann vielleicht so oder so machen. Wir werden ja immer gescheiter.
Und was kommt dann? Gibt es da schon Planungen?
Ach ja, das können Sie sich doch vorstellen. Das ist ganz einfach. Das eine ist natürlich, dass mehr Zeit für den Tango-DJ bleibt. Ja?
Ich wollte gerade sagen, wir können hier auch eine regelmäßige Tango-Sendung.
Aber darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Aufgaben und Themen, ja, wo ich hoffe, dann noch weiterarbeiten zu können, wie beispielsweise die HFG, die ehemalige, und die Stiftung. Dort oben diese wunderbare Einrichtung der ehemaligen Hochschule für Gestaltung, ja, wo ich im Stiftungsrat tätig bin, ja, und wo wir dieses Ensemble dort oben saniert haben bzw. fertigstellen in der Sanierung und wieder mit neuem Leben erfüllen. Das ist eine sehr schöne Aufgabe, die ich hoffe dann auch über meine aktive Zeit im Rathaus hinaus weiter betreiben zu können. Und. Also ich glaube, weder wird es an Ideen mangeln, noch an entsprechenden Gelegenheiten.
Davon bin ich überzeugt, Gelegenheit wieder aufzulegen, ja, jetzt, right now?
Ja, wir waren im Jahre 1938. Jetzt springen wir sagen, etwas weiter in die Nachkriegszeit, zu einem weiteren ganz, ganz Großen, nämlich zu Osvaldo Pugliese. Osvaldo Pugliese ist einer, der, wird man gleich hören, im Gegensatz zu seinen Vorgängern, nun kompositorisch sehr viel komplexer, sehr viel dynamischer und auch expressiver geworden ist. Es sind ja auch einige Jahrzehnte in der Zwischenzeit ins Land gegangen und wir hören jetzt von ihm einen wunderbaren Titel aus den 50er und Anfang der 60er Jahre. Ich glaube, der ist von 1961. Diese Aufnahme oder Einspielung, die nennt sich Gallo Ciego, der blinde Hahn übersetzt. Ein Wortspiel, da müsste man jetzt den ganzen Text zitieren. Es geht um die Musik und nicht um den Titel. Wir hören Osvaldo Pugliese und Gallo Ciego. Das war der Hahn, Gallo Ciego. Vorher hatten wir die Hexe von D'Arienzo und jetzt waren wir bei Gallo Ciego von Osvaldo Pugliese, Anfang der 60er Jahre. Zum Schluss werden Sie einen Tango Nuevo hören, einer Gruppierung, die nennt sich Otros Aires. Man fragt sich, was ist jetzt Otros Aires? Ganz einfach, Buenos Aires sind ja die guten Lüfte. Und Otros Aires heißt übersetzt die anderen Lüfte. Das sind andere Tangos, das sind die Tango Nuevos. Tango ist eine höchst lebendige Musikrichtung. Und da gibt es eben auch modernen Tango und da werden wir nachher von Otros Aires, von dieser sehr jungen und super Gruppe, werden wir einen Titel hören, der heißt La Jumba.
Lieber Herr Wetzig, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie gekommen sind, dass Sie uns so eine tolle musikalische und auch politische und auch kunsthistorische Stunde bereitet haben. Sie müssen jetzt zu einem Termin, müssen eine Sitzung leiten. Worum geht's da, wenn man fragen darf?
Da geht es um die Zukunft der Wilhelmsburg. Da geht es wieder mal um die Zukunft der Stadt. Für ein ganz bedeutendes geschichtliches Bauwerk.
Ist eigentlich auch noch zwei Sätze wert, denke ich.
Aber ja. Dort ist nun schon seit vielen, vielen Jahren ist dieses Gebäude im Besitz der Stadt und das Gebäude steht leer. Und im Sommer findet da im Hof etwas statt, wunderbare Theateraufführungen, aber das ist zu wenig. Das muss sich verfestigen, das ist ein ungehobener Schatz, die Wilhelmsburg. Und den zu heben, hat sich der Gemeinderat vorgenommen, zusammen mit der Verwaltung. Und da gibt es eine Kommission, die kümmert sich darum und überlegt, wie geht das? Den Schatz braucht man nicht zu suchen. Man muss ihn heben, man weiß, wo er ist. Aber es ist keine ganz einfache Übung. Es ist eine teure Geschichte. Man muss fragen, wie kann man dieses riesige Gebäude vernünftig nutzen? Was braucht man dafür? Und. Du brauchst Geld, Ideen und so weiter. Und da geht es jetzt um 5 und das ist in 10 Minuten. Treten wir wieder zusammen, unterhalten uns darüber und irgendwann wird man das dann auch breiter öffentlich diskutieren. Aber jetzt sind wir erstmal in den Vorüberlegungen. Ich meinerseits bedanke mich bei Ihnen, lieber Herr Hoog, für die Gelegenheit. Es war einfach super, hier mit Ihnen zu plaudern und sich zu unterhalten und auch ein bisschen was von den eigenen Vorlieben rüberzubringen. Hier vom Tango Argentino, der auch in Ulm ein Thema ist. Herzlichen Dank meinerseits.
Das ist die Plattform bei Radio Free FM und wir hören jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen Musik, die Sie ausgesucht haben. Sagen Sie nochmal den Titel, wie er heißt.
Das ist La Jumba von Otros Aires und das ist Tango Nuevo.
Ist das nicht schöne Musik hier in der Plattform bei Radio Free FM? Das war's dann schon wieder mit Alexander Wetzig und Friedrich Hoog, die gemeinsam heute die Musik ausgesucht haben. Wir haben jetzt noch aufgelegt Ruben Gonzalez und El Yayabo. Und ich sag danke fürs Zuhören bei der Plattform bei Radio Free FM, UKW 102,6 und www.freefm.de.